Der Jakob Schander hat heute im Unfallkrankenhaus Meidling Nachtdienst und es war leider unmöglich, diesen Dienst wegzutauschen. Und deswegen ist es mir eine besondere Freude, hier zum ersten Mal seine Daten zu präsentieren, wiewohl ich es auch bedauere, weil es an sich ist es sein Projekt und sein Baby und es steckt sehr viel Herzblut dahinter. Vor Jahren haben wir schon Gedanken gemacht, unserer Forschungsgruppe, was tun wir mit diesem Begriff, das Knochenmarködem? Was ist es? Warum tritt das auf? Warum haben es manche? Warum haben es manche nicht? Manche sind sportlich und die haben nie was und andere sind sportlich und haben es dann doch. Und sozusagen, das war der Hintergrund, warum wir dieses Projekt gestartet haben, das in Kooperation mit diversen Sportvereinen gelaufen ist, aber auch mit dem österreichischen Bundesheer. Von Disclosures, es ist eins unserer akademischen Projekte und es wurde ja von keiner Pharmafirma gesponsert. Der Hintergrund ist, wenn Sie viel Sport machen, kann es dazu kommen, dass Sie auf einmal einen furchtbaren Schmerz haben, gelenksnahe, und Sie sind an sich gesund, haben normale Blutwerte, keine sekundäre Erkrankung, und trotzdem tritt es auf. Und von der Literatur wissen wir, es tritt vor allem bei Profisportlern auf, es tritt auch auf bei Hobbysportlern, die Hobby-Ausdauersportler sind, und es gibt Literaturhinweise, dass es bei jungen Rekruten auftritt, aber auch bei Berufssoldaten. Sie sehen hier so rechts, links unten wenig in der Literatur, aber doch gewisse Hinweise, dass es da eine Häufung gibt von Berufsgruppen oder von Freizeitgruppen, das passieren kann. Der Hintergrund, ein gelenksnaher Schmerz. Sie sehen hier links im Röntgen, das kann sein, das muss aber nicht sein, eine Frakturlinie in der Tibia, und dann wird meistens ein MRT drüber gelegt, in der T2-Stereosequenz, dort wo Flüssigkeiten leuchten, sehen Sie auf einmal im Knochen, in einem Bereich, wo es dunkel sein sollte, sehen Sie was hell leuchten, das Knochenmarködem. Was ist das jetzt genau? Das Knochenmarködem ist ein Teil, und über dem Ganzen steht der Begriff die Mikrofraktur. Und wenn man das Ganze jetzt biopsiert, das haben auch Kollegen vor vielen Jahren im SMZ Ostermal gemacht, weiß man, dass das sind frakturierte Knochentrapezio sind. In dieser Frakturzone haben Sie eine Inflammation und Sie haben Reparaturmechanismen. In Summe steigt durch diese Reparaturmechanismen, dieser Mikrofrakturen, der Druck im Knochen, das macht die Schmerzen. Daraus resultiert auch dieser off-label-therapeutische Ansatz von Ilomedin, dass Sie sozusagen das Knochenmarködem auswaschen wollen. Das ist bei einem gewissen Prozentsatz möglich, aber nicht bei allen Patienten. Wo tritt das anatomisch am häufigsten auf? In der proximalen Tibia, in der Fibula und auch im Bereich der metatarsalen Knochen, wie hier schematisch dargestellt ist. Es ist primär am gewichtstragenden, am repetitiv belasteten Knochen sehr häufig vergesellschaftet. Was sagt die Literatur? Es gibt in der Tat jetzt sehr rezente Arbeiten, eins im JCM 2016 und ganz rezent im JVMR, in unserer höchsten osteologischen Bibel sozusagen, der sagt, es ist irgendwie multifaktoriell. Biologische Ursachen, biomechanische Ursachen, aber auch gewisse andere Risikofaktoren. Was wir wissen, es gibt Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Es gibt Hinweise in der Literatur, dass die Knochenmineraldichte in der planaren Knochendichtemessung Unterschiede zeigt. Eine Dysbalance im Knochen-Remodeling kann sein, das heißt vielleicht mehr Osteoklastere, weniger Osteoklastere-Aktivität, wie ich eingangs in meinem ersten Referat gezeigt habe. Es kann auch sein, dass endokrinologisch irgendwie Faktoren da mitspielen, inklusive hormonelle Faktoren. Und dann vielleicht auch, was wir im vorigen Referat gehört haben, auch Verhaltensweisen zur Ernährung etc. Also sei es vegane Ernährung, einseitige Ernährung, wenig Kalzium, wenig Vitamin D, auch vielleicht wenig geringere Vitamin D-Spiegel. Unsere Hypothese war es, zu testen, ob bei Männern mit einem Bone Bruise, einem Knochenmarködem, also der Überbegriff über dem Knochenmarködem ist die Stressfraktur. Das heißt, eine Mikrofraktur durch eine körperliche Belastung, und zwar immer im Bereich der proximalen Tibia. Wir waren bewusst, wir waren sehr klar und sehr, sehr straight mit dem Studium, die haben gesagt, wir wollen jetzt nicht einen Haufen anatomische Lokalisation untersuchen. Wir haben gesagt, wir wollen A, Männer haben, und wir wollen B, uns im Bereich des Tibia-Kopfplateaus das Knochenmarködem anschauen. Und gibt es da Unterschied in der Knochenmikroarchitektur? Wir haben als Patientengruppe von Sportvereinen Männer genommen, also Ausdauersportler, die sonst gesund sind. Wir haben auch durch Kontakte zum Militär, zum Sanitätszentrum Ost, haben wir Elitesoldaten bekommen und haben die sozusagen vermessen und haben die verglichen mit 50 Gesunden, wobei wir genommen haben ganz bewusst aus dem gleichen Sportverein gesunde Männer, das heißt, um die Belastungen und die sportliche Aktivität zu vergleichen, beziehungsweise die Leute, die von der Armee gekommen sind, aus der gleichen Kompanie, das heißt, die Dienstpläne und die Sportpläne waren sozusagen vergleichbar, um nicht zu sagen, der eine hat wesentlich mehr Belastung als der andere und deswegen ist es dem halt passiert. Und das war unsere Kontrollgruppe 1. Und dann haben wir eine zweite Kontrollgruppe drüber gelegt, aus unserem Kontrollkollektiven mit 28 gesunden, nicht sportlichen Kollegen im Alter von etwa 40 Jahren, sprich so am Ende schon der Peak-Bone-Mass. Und was waren die 28 gesunden, nicht sportlichen aus dem AKH Wien, Ärzte und Krankenpfleger? Also Leute, die sich an sich eher wenig sportlich bewegen, viel im Lift fahren und sozusagen eher wenig draußen sind. Einschlusskriterien, Alter bis maximal 45, sprich da, wo wir sicher wissen, da ist dann die Peak-Bone-Mass vorbei. Der erste klinische Hinweis war eben Knieschmerzen nach Belastung, sowohl am dominanten als auch am nicht dominanten Bein, nach Training oder körperlicher Belastung. Und natürlich wusste das die Stressfraktur mit dem konsekutiven Knochenmarkedem auch im MRT nachgewiesen sein. Ausschlusskriterien war natürlich ein High-Impact-Trauma, sprich ein Sturz, ein Sprung aus ganz großer Höhe etc. Andere sozusagen radiologisch-pathologische Sachen, die wir gefunden haben, eine zusätzliche Verletzung ipsilateral, metabolische Erkrankungen, von denen wir schon einiges gehört haben, die das Knochensystem negativ beeinflussen oder auch eine knochenspezifische Therapie jemals gehabt oder aktuell laufend. Das war vom Design cross-sektional, also nicht langsam, sondern wir haben das durchgeschnitten in diesem Alterssegment. Was haben wir gemacht? Wir haben das HRPQ-CT gemacht, sozusagen die virtuelle Biopsie an Radius und Tibia, nicht gewichtstragender, gewichtstragender Knochen, mit einer maximalen Auflösung in vivo von 82 Mikrometern. Wir haben natürlich auch die konventionelle Knochendichte gemessen mittels DXA-Verfahren. Wir haben dann noch DXL gemessen am Calcaneus, ein DXA-Verfahren an der Ferse. Warum an der Ferse? Weil wir da sehr wenig Störfaktoren haben. Wir haben wenig Gewebe, das den Knochen umgibt. Das wird mit einem Laser wegsubtrahiert bei der Messung und das Verhältnis von Trabekel zur Kortikalis, das 70-30-Verhältnis, ist relativ vergleichbar mit Wirbelkörpern. Das heißt, am Calcaneus haben sie einen gewichtstragenden Knochen mit sehr viel trabekulären Anteil und wir haben ein ganz neues Messtool auch drüber gelegt, den Trabecular Bone Score, der sozusagen anhand einer Knochendichtemessung der Lendenwirbelsäule und die Grauwertinterpolation macht, darauf Rückschlüsse zulässt, wie gut die trabekuläre Mikroarchitektur ist. Und natürlich haben wir uns angeschaut Knochenstoffwechselmarker, wobei das natürlich da sehr mit Vorsicht zu genießen ist, weil im Rahmen einer frischen Fraktur, und das waren eigentlich frisch frakturierte Patienten, sind die Stoffwechselmarker natürlich nicht jetzt 1:1 umzulegen. Ich muss mich gleich entschuldigen für dieses etwas überladene Tier und ich möchte auch sicherlich auf nicht jeden Wert einzeln eingehen. Das sind mal die Werte vom Radius. HRPQ-CT, die virtuelle Biopsie des Radius. Und Sie sehen Case Group Control 1, Control 2, dass es dazwischen diesen drei Gruppen Unterschiede gibt. Zusammengefasst, alles was rot ist, sind signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen, wobei man schon sagen muss, alle diese Gruppen, und das war so wie das vorige Referat von Wolfgang Kolbinger, die Parameter bewegen sich innerhalb der sogenannten Normgrenzen. Ja? Wir haben da jetzt keine hochpathologischen Werte, wiewohl wir zwischen dem Patienten mit einem Knochenmarkedem, einer Stressfraktur und den gleichen aus dem gleichen Sportverein, aus der gleichen Kompanie, die mit der gleichen Belastung, die keine haben, gibt es Unterschiede. Genauso mit den ärztlichen und pflegerischen Berufen aus dem AKH. Also alle sind irgendwie gesund und doch gibt es geometrische Unterschiede. Hier sehen Sie viel Rot am Radius und hier sehen Sie auch viel Rot in der Tibia. Also auch am gewichtstragenden Knochen, distal, an der distalen Tibia, gibt es gewisse Unterschiede. Was hat das Ganze jetzt sozusagen für die klinische Praxis? Auch der Roth hat vorher gesagt, es gibt zurzeit nur ein Gerät in Österreich, es wird in naher Zukunft ein zweites, ein XCT2 in Graz geben, aber das ist jetzt sozusagen keine klinische Routine. Unser Ansatz war sozusagen herauszufinden, gibt es irgendeinen Hinweis, irgendeinen Schwellenwert in etablierten Messmethoden, wo wir sagen können, okay, aufgrund dieser Mikroarchitekturveränderungen, ich sage jetzt bewusst nicht Störungen, sondern eine andere Mikroarchitektur, Gibt es da auch in der Knochendichtemessung Unterschiede? Und ja, in der Tat gab es zwischen denen mit der Stressfraktur und dem Kontrollkollektiv aus dem gleichen Verein, aus der gleichen Kompanie, gab es einen Unterschied in der absoluten Knochenmineraldichte. Es gab einen absoluten Unterschied an der Knochendichte im Bereich des Calcaneus mit der DXL-Methode gemessen und der Trabecular Bone Score war auch unterschiedlich. Interessanterweise, und wir reden ab 1300 von einem normalen TBS-Score, lag der doch eher bei so bei nahe 1200 mit Medianwert, wo man sagen können, ja, da ist irgendwo schon auch in dieser nicht-invasiven, ganz einfachen TBS-Messmethode haben wir einen ersten Hinweis, dass da irgendwas mit der Geometrie nicht stimmen dürfte und dass diese Patienten wahrscheinlich häufiger eine Stressfraktur erleiden. Und zu dem Begriff eben der Geometrie, die dabei ist heute im Publikum, der kann wahrscheinlich da viel besser erzählen, wie wichtig es ist, die Architektur und die Geometrie für die Festigkeit und die Biomechanik und die Biegsamkeit. Und ich glaube, dass wir da sicherlich Hinweise gefunden haben in unseren Untersuchungen. Was sagen die Knochenstoffwechselparameter? Die Standardsachen ist jetzt nichts Dramatisches. Also die haben alle einen fast normalen Vitamin-D-Spiegel, wobei, was ist normal? Man sagt ja, zwischen 20 bis 30 ist halt der gelb bis grün normale Bereich und 30 bis 40 ist der gute Bereich. Irgendwo zwischen 20 und 40 sollte der Spiegel liegen, Nanogramm pro Milliliter. Pratomom, die sind eigentlich hier deutlich geringer, die Werte, als wir vorher gesehen haben im Bereich der altersvergleichbaren veganen Bevölkerung. Auch die Kalziumspiegel sind eigentlich etwas besser, Phosphat gibt es auch keinen Unterschied. Natürlich, und das bitte ist hier zwar rot mit signifikanten Unterschieden, aber dass im Rahmen einer frischen Fraktur Osteoblast-Deraktivität hoch ist und dass auch die Inhibitoren des Wnt-Beta-Catenin-Pathways, Sclerostin und die COPF1 unterschiedlich sind, ist sozusagen jetzt die Nonar-Erklärung. Aber wir haben uns das auch angeschaut, um zu schauen, was tut sich da, gibt es einen möglichen Hinweis, können wir Reparaturmechanismen interpretieren. Zusammengefasst, Sie haben am Patienten mit einer Stressfraktur und haben jemanden, der die gleiche Belastung hat mit keiner Stressfraktur. Was ist der geometrische Unterschied anhand der HRPQ-CT-Messung? Die Kortikalis ist dünner, wir haben eine geringfügig höhere kortikale Porosität, das Volumen der Poren scheint höher zu sein, wobei man natürlich Volumen der Poren in dieser Messmethode mit 82 bis 100 Mikrometer Auflösung wiederum sehr kritisch hinterfragen muss. Die Trabekel sind geringfügig vermindert in der Patientengruppe und die Trabekel selber sind vom Arrangement, von wie sie zueinander stehen, inhomogener. Und die Knochenmineraldichte ist auch bei den Patienten mit einem Knochenmarkedem und einer Stressfraktur gering reduziert. Zur Diskussion, und dieses Paper ist jetzt gerade im Entstehen, es gibt zurzeit eine einzige Arbeit weltweit von Frau Schnackenburg aus Amerika, 2011 publiziert, und die haben da Kreuz und Rüben zusammengeworfen. Die haben 19 Frauen genommen, wir hatten Männer, mit HRPQ-CT-Messung, die hatten die gleiche Messmethode. Die haben aber Stressfrakturen gehabt an verschiedenen Orten anatomisch und sozusagen ein sehr inhomogenes Studiendesign. Und die konnten keine Unterschiede finden bei kortikalen Porosität, Porvolumen, also alles das, was hier dick gedruckt sind, wo wir Unterschiede gesehen haben, wobei, wie gesagt, das waren verschiedene Frakturentitäten, es war eine geringe Anzahl von Patientinnen und die haben da ziemlich viel zusammengemischt. Ich glaube, dass wir in unserem Studiendesign basierend auf der Arbeit deutlich geradliniger sind. Limitationen, ganz klar. Ich kann jetzt hier nicht stehen und behaupten, das ist jetzt der Stein des Weisen und wir haben mit unseren Daten herausgefunden, warum jemand wahrscheinlich eine Stressfraktur kriegt und der andere kriegt es nicht bei der gleichen Belastung. Trotzdem, wir hätten vielleicht auch biopsieren können müssen und schauen, haben wir dynamische histomorphometrische Parameter, die da wirklich ganz klar auch auf diesem Gewebelevel abbilden, wo das Problem woanders liegen könnte. Wir können jetzt auch nicht sagen, wir haben einen Serumparameter gefunden, weil wir haben zum Zeitpunkt der Fraktur oder kurz danach innerhalb von 3 Wochen Blut abgenommen. Und wir haben jetzt auch nicht den Unterschied zwischen der dominanten und der nicht dominanten Seite. Das ist in Publikationen, die im Sportbereich sind, sehr, sehr wichtig. Aber dafür wäre dann, wenn wir das teilen würden, unsere Sample Size zu klein. Deswegen haben wir das zusammengelassen. Das ist sicherlich eine Limitation. Und was wir nicht gemacht haben, da muss ich wieder auf meinen Vorredner verweisen, wir haben natürlich nicht geschaut, wie ernähren sich die? Sind das jetzt Veganer, sind das Omnivoren, sind das reine Karnivoren, trinken die viel Cola oder viel Bier etc. Trotzdem, wir konnten zeigen, dass es Unterschiede gibt beim HRBQCT, aber das ist natürlich nicht kommerziell überall verfügbar. Wir konnten aber zeigen, dass die simple planare Knochendichtemessung vielleicht jetzt nicht die Mikroarchitektur so gut widerspiegeln kann, aber was wir zeigen konnten, dass die Messung von Dexilam calcaneus und das TBS, dass wir sozusagen über die Knochendichtemessung drüber stülpen können, dass das sehr einfache Methoden sind, um sozusagen einen Hinweis zu finden, wenn Sie zwei Personenprobanden messen, die viel Sport machen und Sie sagen, Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit unter repetitiver, starker sportlicher Belastung oder beruflicher Belastung, Klammer auf Soldaten, Klammer zu, eine Stressfraktur zu leiden oder nicht. Das stelle ich zur Diskussion. Und mit diesem Dia möchte ich meinen Vortrag beenden und freue mich auf Ihre Fragen.